Ja, ich habe das große Vergnügen, im Namen der Jury Ihnen Hamed Aboud und seine Übersetzerin Larissa vorzustellen, mit Larissa Bender vorzustellen, mit einem wirklich in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Buch. Das Buch ist insofern ungewöhnlich, als es einen Verlagsnamen hat, der in der Geschichte der Verlage und der Verlagsnamen eine ganz besondere Stelle einnimmt. Der Verlag heißt Pudel und Pinscher. Und er heißt wirklich so. Die zweite Ungewöhnlichkeit ist, er ist in der Schweiz, was ich auch nicht wusste und habe mich auch erst kundig machen müssen. Die dritte wunderbare Ungewöhnlichkeit dieses Buches ist, Sie können es von vorne wie von hinten lesen. Wenn Sie es von hinten lesen, müssen Sie nur eine kleine Bedingung erfüllen, nämlich Arabisch können. Es ist in zwei Sprachen gedruckt, und zwar sehr schön gedruckt, sodass also alle Arabisch sprechenden Menschen das Buch anschauen können, lesen können. Dass das nicht nur eine Erfindung des Verlages ist, sondern eben leider auch eine politische Maßnahme, eine politische Notwendigkeit ist, kann man sich vorstellen, wenn man weiß, dass Hamed Aboud aus Syrien stammt und in Österreich im Exil lebt. Zunächst also mal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Dankeschön.
Die dritte Ungewöhnlichkeit dieses, oder die vierte oder fünfte dieses Buches ist, dass wer eben zugehört hat, dass es natürlich auf Arabisch geschrieben wurde, aber wir einen Autor vor uns haben, der so unerhört sprachbegabt ist, dass er nach 2 Jahren im Exil in Österreich bereits so gut Deutsch spricht, dass wir darauf verzichtet haben, das jetzt konsekutiv zu übersetzen. Woher dieses Genie kommt, dass man in 2 Jahren unsere Sprache spricht, ist mir ein Rätsel. Ich habe es nie gekonnt. Wir haben also ein kleines, ganz großartiges Buch. Es besteht aus Geschichten, die man vielleicht bezeichnen könnte als Kalendergeschichten. Das wirst du nicht kennen. Es ist ein Begriff, der bei uns im 18. Jahrhundert entstand, als man Taschenkalender druckte und viele Autoren sehr gerne da drin waren, weil die Auflagen oft höher waren als die Bücher selber. Es sind Handtellergeschichten, Taschenkalendergeschichten von großer Eigentümlichkeit. Sie sind nicht linear erzählt, wie Sie eben schon gehört haben. Sie sind sehr komplex, auch überraschend, arbeiten mit Brüchen und vielen anderen literarischen Mitteln, um eine Eindeutigkeit zu verhindern. Und deshalb möchte ich auch gleich die erste Frage an den Autor stellen. Ist das eine Form, die Geschichten, wie sie jetzt hier abgedruckt sind, ist das eine bei Ihnen zu Hause gängige Form oder ist das eine Erfindung von Ihnen?
Zuerst herzlichen Dank für die nette Einleitung. Ich muss sagen, dass ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das ganz normal eine Mischung zwischen Boese, Erzählung und Fantasie auch. Gleichzeitig ist es Realität mit Fiction. Aber plötzlich habe ich angefangen, in diesem Art und Weise zu schreiben. Und dann habe ich entdeckt, Schritt weiter Schritt mit Larissa, wie...
Wie sind Sie denn auf Larissa gekommen?
Larissa ist die berühmteste Übersetzerin in den arabischen Raum. und besonders in die syrische, zwischen die syrischen Autorinnen. Alle kennen Larissa als die Einzige, die schon großartige Erfahrung gesammelt hat. Und ich musste mein Buch mit die Einzige machen.
Das stimmt natürlich überhaupt nicht.
Das ist das, was ich weiß.
Das ist genau.
Das ist normal. Man geht halt dahin an die beste Adresse.
Genau.
Nein, aber was ich fragen wollte, ist, gibt es in Syrien eine Tradition dieser merkwürdigen Form? Es sind ja nicht Kurzgeschichten, es sind keine Erzählungen im klassischen Sinne. Man muss dazu sagen, dass Ahmet als Dichter begonnen hat mit Gedichten, also viel näher an so einer Prosa-Gedichten dran ist als an der richtigen Erzählung. Ja?
Muss ich sagen auch, dass ich habe Telekommunikation studiert. Ich komme von dem IT-Bereich. Mein Vater ist Mathematiklehrer. So Zahlen hat eine große Rolle gespielt, wie Comeback den Text sein muss. Auch philosophisch habe ich viel gelesen, als ich das erste Buch geschrieben habe. Das viele Faktoren, aber zum die Form muss ich sagen, dass durch die Revolution, es war ein Gebruch in Schreiben. Wir nennen das die neue Generation, die Revolution-Generation. Sie haben Experiment gemacht, sie haben probiert, sie haben neue Formen, sie haben diese Mischung. Alle hat eigene Form entwickelt. Und wahrscheinlich auch durch meine Flucht von Ägypten nach Dubai, nach Istanbul, nach die Balkanroute, habe ich auch meine Form gefunden. Mit Rücksicht mein Hintergrund, meine Ausbildung und meine eigenen Erfahrungen.
Und ich bin sehr naiv in der Frage, weil ich mich in der arabischen Literatur überhaupt nicht auskenne. Ich kenne natürlich die arabische Poesie. Die kennen alle, die in Deutschland älter als 200 Jahre sind, kennen das von Goethe. Aber wir kennen auch Adonis und wir kennen vor allen Dingen auch Erzähler, die ganz stark aus dem Mündlichen kommen, wie Rafik Shami, dessen ganze Prosa ja eine sozusagen der Versuch ist, das mündliche Erzählen in eine Verschriftlichung zu bringen. Aber erzählen Sie doch bitte ein bisschen, wie wird man in Syrien in dieser jetzigen Situation ein Dichter? Hat man nicht anderes im Kopf in dieser schrecklichen Zeit?
Meinen Sie, dass man schreiben kann in dieser schrecklichen Zeit? Das ist die, vor einem Autor oder vor einem Schriftsteller, das ist die einzige Sache, was er tun kann. Und in diesem Punkt ändert sich die Funktion von Schreiben. So vor der Revolution war Schreiben ein Luxus. Jemand schreibt über Liebe. Und dann ändert sich die Funktion zu einer Aufgabe, eine Pflicht, ein Werkzeug, so diese Sachen. So man kann, ich hoffe, dass ein Autor verlässt nicht sein Talent zum Schreiben und diesem Sache zu benutzen und ausnutzen.
Ja, nur es gibt doch wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es gibt es denn im Moment zum Beispiel für Sie als Immigrant eine Möglichkeit, in Syrien zu publizieren?
Jetzt gibt es nicht, in dieser Art und Weise gibt es nicht. Wenn ich rede über die Diktator, gibt es nicht. Gibt es andere Möglichkeiten. Aber das ist ein Statement. So kann ich nicht das veröffentlichen.
Und gibt es aber überhaupt, ich meine, muss man heute, wenn man in Syrien schreibt, im Lande, muss man ein Befürworter, ein Parteigänger von Assad sein und sonst kann man nicht.
Zwischen 2011, 2012, viele Lyriker, viele Dichter, viele Schriftstellerinnen sind in Gefängnis genommen, nur weil sie geschrieben haben. weil sie unterstützen Assad nicht und weil sie von der Opposition sind. So, das kommt ohne Frage. Man kann nicht von der anderen Seite schreiben unter solche Regierung.
Das Furchtbare an der syrischen Situation ist für mich, dass wir immer nur die Ergebnisse sehen. Ja. Wir sehen die Ergebnisse. Wir sehen eine zerstörte Stadt. Wir sehen die Flüchtlingslager in der Türkei. Wir sehen Sie hier. Aber wie man sich das Leben vorstellen kann, muss auch schon unter dem Vater Assad. Es ist ja nicht so, dass das ein Heiliger war, der einen bösen Sohn geboren hat, sondern es ist ja eine lange Tradition der Unterdrückung und des Geheimdienstes und so weiter. Also das ist schon bekannt, aber gibt es denn eine moderne Literatur vor der Revolution? Kann man das davon sprechen?
In kleinem Kreis. Es war nicht bekannt, nur, ich glaube, in kleinem Kreis versuchten, Erneuerung zu machen. Und wenn wir reden über die Unterdrückung und so, gab es auch einen kleinen Kreis von Autorinnen, die versuchten, über die Regierung zu schreiben und transportieren in andere Sprache. Aber diese sind immer im Gefängnis gelandet. Immer. Und wir kennen immer die Geschichte, dass ein Autor 17, 20 Jahre im Gefängnis geblieben ist und dann weggegangen und dann sein Buch erschienen. Aber es gibt diesen Gebruch in der Revolution. Es hat geleitet, dass viele syrische Autorinnen in Deutschland angekommen sind. Viele Experimente, viele neue Literatur, diese viele Mischung. Es hat, und auch das Buch spielt in einer Art und Weise ist ein Archiv. Das ist dokumentiert das Leben vor dem Krieg, durch den Krieg, durch den Flucht. So. Ein Teil ist auch vor dem Krieg, wie war das Leben damals.
Aber man kann sich doch vorstellen, wenn ich sehr undeutliche Vorstellungen habe von der Buchkultur in arabischen Ländern, so gibt es doch in Ägypten oder, ich meine, es gibt doch Verlage.
Viel. Millionen Bücher, Millionen Verleger. Millionen.
Und die wollen dieses Buch nicht drucken, doch?
Sie haben nicht gehört, noch nicht. Wahrscheinlich.
Ja, das interessiert mich natürlich. Diese Geschichten sind zwar auch für uns geschrieben.
Jetzt alle arabischen Länder und Syrien, Irak, Jordan, Libanon, Ägypten, Libyen, alle diese Länder haben Verlegerinnen, aber sie sind auch im Kampf oder Revolution oder am Krieg oder so. So gibt es einen Buchmarkt, es läuft auch, aber wir haben auch viele Autorinnen, viele Dichter.
Und über was schreiben die? Die schreiben doch auch wunderbare Liebeslyrik, oder nicht?
Das hängt von der Situation. Gibt es Autorinnen, die weitergeschrieben in ihre alte Form die keine Änderung gekannt? Und gibt es die anderen, die können das erleben wahrscheinlich. Gibt es, und vielleicht Larissa hat auch, weil ich habe gesagt, dass sie hat die große Erfahrung, weil sie kennt verschiedene Autorinnen. Sie kennt die Politik, sie kennt die Fiction, die sie kennt. So gibt es unterschiedliche
Larissa,
Erfahrungen.
Larissa, eine Frage an Sie. Wann gibt es die große Anthologie moderner arabischer Poesie oder Poem en Prose, oder arbeiten Sie da dran?
Ich nicht, nein, aber wahrscheinlich andere Leute, die eher Poesie übersetzen, das ist ja nicht so ganz mein Beritt, und das sind jetzt so Prosa-Gedichte, also das geht auch, wir haben auch darüber diskutiert, ist es eigentlich Poesie oder sind es Texte? Es sind jetzt in dem Fall Texte, aber ich arbeite tatsächlich gerade an einem Band von Prosa-Gedichten. das
von einem Autor.
Von einem Autor, einem anderen syrischen Autor. Danach mache ich wieder einen Roman. Das ist auch wieder ein syrischer Autor. Ich wollte doch ganz kurz was dazu sagen, weil es gab natürlich vor der Revolution eine sehr aktive literarische Bewegung in Syrien. Die meisten Autoren haben allerdings dann in Beirut veröffentlicht oder vielleicht auch mal in Ägypten. Es gab eine Zensur, aber man konnte ganz gut leben. Und je nachdem, wie man zum Regime stand, wurde man ab und zu vom Geheimdienst vorgeladen oder wurde man auch mal verhaftet. Diesen Bruch hat es natürlich jetzt gegeben und die Mehrheit der Autoren lebt im Ausland. Und es gibt eine absolute Explosion von Autoren. Die Syrer, ich meine, er hat jetzt auch kein Arabistik studiert, sondern er kommt von der IT-Branche und es gibt sehr viele Ingenieure und Mathematiker und sie schreiben alle. Und ich denke, dieses Schreiben ist natürlich eine Form, mit der Situation jetzt umzugehen, mit diesem Krieg umzugehen. Das sieht man ja an diesen Texten, die er geschrieben hat. Deswegen glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie eine Anthologie geben wird. Also es gibt natürlich, eine nach der anderen kommt raus, gerade Khaled al-Mali macht das ja. Aber ich glaube auch, dass die Autoren, die jetzt als Immigranten hergekommen sind, sich auch erstmal finden müssen und dann mal gucken müssen, wie weit werden sie, haben sie überhaupt eine Chance hier auf dem Markt, weil es sind so viele. Ich kriege fast wöchentlich eine Anfrage von jemandem, von einem Syrer, der sagt, oder alle zwei Wochen, aber wirklich nicht, ist nicht untertrieben, ich habe ein Gedichtband geschrieben, ich habe einen Roman geschrieben, ich schreibe gerade einen Roman, können Sie den bitte übersetzen? Natürlich völlig den Buchmarkt nicht im Blick habend, was ich hier überhaupt machen kann. Ich kann ja nicht irgendwelche Bücher, die Verlage haben sich ja nicht besonders interessiert in den letzten Jahren für die arabische Literatur. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Also die Anthologie wird es nicht geben, aber wie gesagt, ich glaube, jetzt gibt es ein größeres Interesse sowohl an der arabischen Lyrik als auch an der arabischen Prosaliteratur. Das werden wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall lesen.
Hat sich denn die Sprache eigentlich verändert?
Die Sprache, was ich...
Hat sich die Sprache... wir leben immer in der naiven Vorstellung... dass das Arabische sich über die Jahrhunderte nicht wirklich verändert hat, nur in Nuancen, und dass eben dieses große Glück besteht, dass in der ganzen Levante und in der arabischen Halbinsel alle alles verstehen, was ja geradezu englische Verhältnisse sind. Und wir mit unseren paar deutschen Lesern ganz schlechte Karten haben. Aber sind die Unterschiede zwischen den arabischen Sprachen groß oder klein, Larissa?
Die Hochsprache ist die gleiche, aber man muss natürlich ein Gefühl für das Land kennen. Also ich könnte jetzt nicht so aus dem Stegreif einen Roman übersetzen, der von einem marokkanischen Autor ist und in Marokko spielt, weil ich kenne die Gesellschaft nicht gut, ich kenne die Verhältnisse nicht gut, ich kenne die Details nicht so gut von der Gesellschaft. In Syrien kenne ich die, deswegen fällt mir das Übersetzen natürlich leichter. Und die Sprache hat sich zwar schon verändert, aber nicht so stark, weil die große Veränderung findet halt in der Umgangssprache statt. Die Umgangssprache ist sehr, sehr unterschiedlich in den vielen arabischen Ländern. Also von Marokko bis ein marokkanischer, nicht besonders alphabetisierter Mensch kann sich schlecht mit einem Syrer, der nicht lange auf der Schule war, unterhalten. Die sind sehr unterschiedlich, die Dialekte, aber die Schriftsprache und die Hochsprache ist die gleiche. Die Dialekte verändern sich, die sind sehr flexibel und die machen die Sprache lebendig. Das hohe Arabische ist immer so ein bisschen steif.
Und hier muss ich sagen, dass der Gebrauch von der Umgangssprache hat auch ein bisschen vorgekommen, dass Autorinnen haben Umgangssprache benutzt. Ich weiß von meinem, von den letzten 6 Jahren, es war eine Notwendigkeit, dass Kultur muss mit dem Hochsprache zusammenkommen, die Umgangssprache in dem Text kommen, eine Mischung, und weil ich rede von dieser Neuigkeit durch die letzten 6 Jahre und die Revolution auch im Schreiben. Und die metaphorische, die in Hocharabisch eine Bedeutung hat und in Umgangssprache andere Bedeutung hat. Das ist auch eine Neuigkeit, glaube ich, von meiner Generation, rede ich.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man die Geschichten jetzt liest, genau. kann man, dann sind die unvergleichbar mit den altarabischen Dingen, die wir kennen. Sie müssen uns doch mit einem Satz erklären, warum Sie so gut Deutsch sprechen.
Ein bisschen, ich rede ein bisschen Deutsch. Ich bin motiviert, weil ich wollte mit den Leuten reden. Das war mein Motiv. Und ich habe viel Zeit als Flüchtling. Als Flüchtling, ich habe 11 Monate Wartezeit auf den Bescheid und den Status. So, ich wusste als Sura, dass die Situation in Syrien sehr komplex ist, dass er nicht in die nächsten Jahre sich endet. Und ich wusste, dass ich bekomme den Bescheid. Und deshalb konnte ich mich konzentrieren, das ein bisschen Deutsch zu lernen. Bis ich die Kontakt mit dem Österreicherinnen bekommen und dann habe ich meine Kenntnisse geübt und herausgebracht.
Wie lernt man Arabisch?
Das ist auch eine ziemlich, also es ist ein längerer Prozess, muss man sagen, weil wir auf der Uni das Hocharabische lernen und dann kann man keinen Dialekt, dann kann man mit den Leuten eben nicht sprechen. Das ist das Problem. Das heißt, ich habe 6 Semester studiert und bin nach Syrien gefahren und konnte wirklich kein Wort. Das heißt wiederum, ich bin immer wieder nach Syrien, habe das immer wieder versucht und ja, irgendwann so nach Jahrzehnten, die ich das ja nun mittlerweile mache, kann ich es jetzt einigermaßen.
Das würde ich sagen, sieht man ihn gar nicht an. Nein, was mich natürlich interessiert, ist diese Texte. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, mehr als die beiden Vorgelesenen kennenzulernen. Gerade diese Bücher muss man kaufen, damit nicht nur der Autor ein reicher Mann wird, sondern damit wir eine Vorstellung kriegen von der Art des Schreibens, von der Art des Denkens. Denn es ist ja nicht nur ein Schreiben von kurzen Texten, von manchmal surrealistisch anmutenden, aber ein Surrealismus, der offensichtlich sehr stark mit der Realität zu tun hat. Gerade diese, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, die Todesgeschichte, die kann man eben in verschiedenen Kontexten sehr anders lesen. Was mich interessiert ist, ist natürlich eine politische Frage. Glauben Sie, dass in Ihrer Lebenszeit Sie noch mal in Damaskus leben werden?
Ich habe nur die Hoffnung. Realität sagt was anderes. Aber in meinem Herz, ich habe nur die Hoffnung, dass ich würde das schaffen.
Aber auch die Lebenszeit von Assad ist begrenzt. Aber Sie glauben nicht, dass das ein Konflikt ist, der in unserer Zeit zu lösen ist?
Politik ist sehr, sehr, sehr kompliziert geworden in unserer Situation. Ich habe das darüber geschrieben, ich wusste nicht mehr, wer hat die Macht, die Situation zu ändern. Wer kämpft gegen wer? Wer hat Interesse an was? Wer kontrolliert den Land jetzt? Wir haben die Einblick ein bisschen verloren. Wir haben unsere Realität, natürlich, es ist die einfach eine Revolution gegen eine Regierung, um Freiheit zu bekommen. Das ist die syrische Realität, das ist die syrische Wahrheit. Und das wollte ich mit dem Buch schaffen, meine Wahrheit. Aber die Welteinblick ist ganz was anderes.
Ja, das ist natürlich anders. Sehen Sie es auch so pessimistisch?
Ja, ich sehe es für ihn nicht ganz so pessimistisch, weil er ja 30 Jahre jünger ist als ich. Also das muss man ja auch mal sagen. Ich sehe es für mich tatsächlich pessimistisch. Ich war das letzte Mal 2010 in Syrien und glaube tatsächlich nicht, dass ich nochmal hinfahren kann. Denn die Situation ist so verworren, wie Hamed sagt, und die Syrer haben schon lange keine Macht mehr, das irgendwie zu ändern. Also die Syrer, wer sind die Syrer? Natürlich kämpfen auch Syrer gegeneinander, aber es ist wirklich die Weltpolitik und es sind die Anrainerstaaten. Und im Moment, die vertragte Situation ist ja die, dass man seit Jahren immer gedacht hat, es muss ja besser werden, es muss ja besser werden und es wurde immer schlechter. Und bis jetzt, nach 6 Jahren, wird es immer noch schlechter. Wenn wir uns jetzt die Katar-Krise und Saudi-Arabien anschauen oder was in der Türkei passiert. Das hat ja alles Auswirkungen auf die Situation in Syrien und es wird immer nur komplizierter und noch weiter entfernt von irgendwie einer rationalen politischen Lösung.
Ich denke genauso, ohne die Zusammenhänge genauer zu kennen, aber alle meine syrischen Freunde reden auch so. Und das bringt er natürlich dazu, zu sagen, dass Hamed muss jetzt den großen utopischen Roman schreiben. Er muss sich selbst zum Diktator erklären und sagen, wie der ganze vordere Orient neu geordnet werden muss.
Es kommt Schritt bei der Schritt. Das Kleinbuch war mein erster Schritt, ein bisschen zu festzustellen vor mich. Mein Flucht, über meine Flucht zu schreiben. Was kommt später, ich weiß nicht. Aber Weiler hat gesagt, und alle denken, dass es braucht mehr Zeit und länger Zeit. Deshalb Autorinnen und ich auch selber brauchten, über die Vergangenheit zu schreiben. Das ist sehr notwendig, weil nach diesem Flucht die kleinen Kinder zum Beispiel, oder die Leute, die diesem Erlebnisse bekommen haben, sie vergessen alles. So, das ist von meinem Aussicht als IT-Schriftsteller. Das ist eine Pflicht, dass Literatur erinnert die Bevölkerung, was war, was soll sein.
Darf ich dazu was sagen? Es hat jetzt 1982 das große Massaker von Hama gegeben, wo niemals drüber gesprochen und niemals drüber geschrieben wurde. Und erst jetzt mit der Revolution und mit der Befreiung, also abgesehen von der Kriegssituation in Syrien, hat es ja doch eine Befreiung der Köpfe gegeben. Und insbesondere die Schriftsteller, die im Ausland leben, fangen jetzt an, sich mit diesem Massaker von Hama zu beschäftigen und das literarisch zu verarbeiten. Und das ist etwas, was wirklich wichtig ist, auch für die Menschen, weil sie vergessen es. Und nur die Familien, die betroffen sind, haben ihre Traumata immer weiter vererbt sozusagen, aber niemand hat darüber geschrieben. Und das ist jetzt eine ganz große Chance. Also wie gesagt, abgesehen von der katastrophalen Situation, ist da eine Chance für das Land im Moment auch die Ereignisse, und zwar nicht nur der letzten 5, sondern wirklich der letzten 30, 40 Jahre aufzuarbeiten literarisch. Das ist was ganz Besonderes.
Aber es ist ganz ähnlich wie in der Sowjetunion, es ist ganz ähnlich auch in der DDR. Alle haben immer gefragt, 3 Jahre nachdem die Mauer gefallen ist, wo sind die großen DDR-Romane? Das dauert auch Zeit. Und Schriftsteller, die sofort reagieren und große Romane schreiben, sind oft auch nicht die besten. Also man muss sich Zeit lassen. Und deshalb müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Schriftsteller, die hier im Exil leben, eben Mittel und Geld kriegen, um sich Zeit zu kaufen, um etwas zu schreiben. Und bitte.
Aber da, um diesen Punkt, ich habe mich überlegt, soll ich warten? Und dann schreibe ich über meine Flucht. Und dann schreibe ich, wie habe ich die österreichische Gesellschaft gesehen. Soll ich 10 Jahre warten? Soll ich 20 Jahre warten? Und dann kommt dieser Roman. Aber ich wollte ganz frisch darüber schreiben. Ich wollte meine Enttäuschung feststellen und sofort schreiben. Ich wollte meine Hoffnung, wenn ich etwas gefunden habe als Hoffnung, sofort schreiben. So, das ist für mich eine schwierige Frage. Die Leute, die überleben von Syrien, sollen jetzt schreiben oder sollen sie warten?
Sie sollen nicht warten, aber es gibt natürlich verschiedene Formen.
Genau.
Jeder ist dankbar, wenn er authentische Zeugnisse kriegt in den Zeitungen über die Situation in Syrien, über Menschen, über konkrete Situationen. Aber das hat ja noch nichts mit Kunst zu tun. Der große Roman dauert eben sowieso länger.
Aber die Gefühle im Kunst.
Die Gefühle müssen, ja. Aber deshalb habe ich am Anfang so insistiert oder darauf gedrängt zu fragen, ist das eine Form, die schon existierte und die man übernimmt? Oder ist das eine Form, die die Welt ihnen aufgedrängt hat?
ich glaube, das ist etwas selber entwickelt. Ich habe das Buch, 80% von das Buch geschrieben durch meine Flucht ohne Papier. Das war die Materialgespräch. Es war nicht möglich für mich. Ich habe einem auf dem Handy geschrieben, durch meine Flucht. So, als ich gehört habe, das gibt es Material zum Beispiel. Ich habe sofort Larissa gesagt, ich bringe meinen Kopf. Ich habe meinen Kopf, mein Handy. Das ist. So, ich glaube, das ist meine Erfahrung, hat beeinflusst mein Stil. Und wir überlegen immer, ist eine Sprache, poetische Sprache drinnen, ist eine Erzählung, ist eine Mischung. Diese Mischung habe ich durch diese 6 Jahre entwickelt.
Ist denn ein zweites Buch in Planung?
Hoffentlich, wenn etwas... Hier, ja. Ich wollte, die letzte Teil war die, was wurde aus dem Zugvogel. Das waren meine Erlebnisse, meine Erfahrungen in Österreich, habe ich das darüber geschrieben. Und jetzt will ich weiter schreiben von meiner Vergangenheit, von meiner Geschichte, aber gleichzeitig mit meinen Erlebnissen in Österreich als Flüchtling. Darf ich über die Österreichische Gesellschaft schreiben oder darf ich nicht?
Man muss darüber schreiben.
So, solche Frage. Darf ich, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe, schreiben? Oder soll ich nur mit meiner Geschichte schreiben? So, jetzt bewege ich in diese Richtung. Und das nächste Projekt ist, die Österreicherinnen spielen eine Rolle in diesem Text. Sie sind nicht nur Zuschauer.
Nur die Österreicher oder auch die Österreicherinnen?
Die Österreicherinnen, politically correct. Die Österreicherinnen spielen eine Rolle in dem Text. Sie sind nicht nur Zuschauer, sie stehen in dem Text fest. Und hoffentlich schaffe ich etwas.
Gut, wir sind nur die Leser. Wir sind leider keine Fachleute und haben aber eben die gesamte Jury hat ihr Buch und ihre Übersetzung mit großer Freude gelesen und ja, bei Larissa Bender braucht man sich keine Sorgen machen, sie wird immer weiter uns beliefern mit Nachrichten, aber ja, Ihnen wünschen wir viel Glück, dass wir bald wieder ein Buch hier in der Jury haben.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke. Eine.
Bitte.
Noch ein kleiner Test. Es kommt immer die Okraschote vor. In dem Buch, ja. Mehrere Male. Und die Frage ist, können Sie den Geschmack beschreiben?
Es ist nicht nur vor dem Geschmack. Es ist vor dem Erlebnis selber. Diese Okra von meiner Mutter sitzt heute hier, Gott sei Dank. Diese Erlebnisse, man muss selber erfahren.